HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Heute liegt es an uns Ägyptern, der Welt eine Lektion zu erteilen, wie sehr wir uns interessieren. Niemand darf sich auf die Beteiligung des anderen verlassen oder sagen, ich gehe erst morgen wählen. Nein, geht heute, direkt von der ersten Stunde an.
Das Recht zu friedlichem Protest, das Recht auf freie Meinungsäußerung, all die Rechte, die wir mit dem Volksaufstand von 2011 errangen, haben wir wieder verloren. Die Verhältnisse sind inzwischen schlimmer als unter Mubarak.
Wenn Sie sich die 4 Jahre der Amtszeit von Präsident Assisi anschauen, er hat das Land aus den unruhigen Gewässern des Nahen Ostens herausgeführt. Er hat das Land stabilisiert und er hat begonnen, sehr schwierige Wirtschaftsreformen durchzuziehen, was sich keiner vor ihm traute.
Besonders dann, wenn man Terrorismus und Extremismus bekämpfen will, braucht man eine lebendige Zivilgesellschaft. Nur wenn sich junge Menschen friedlich engagieren können, sind sie weniger anfällig für radikale Ideen.
Es war ruhig geworden um Ägypten, hätte man meinen können, hier von Europa aus. Aber der äußere Blick aus der Ferne verrät wenig über die tatsächliche Lage im Land. Ein Land, das immer weniger Platz und immer weniger Chancen bietet für seine stetig wachsende Bevölkerung. Vielen Ägyptern fehlt es an allem, an Geld, an Freiheit, an Zuversicht. Und gerade die jungen Menschen unter ihnen werden vielleicht über kurz oder lang anderswo nach einem besseren Leben suchen. Bei uns zum Beispiel. Denn auch politische Alternativen scheinen in Ägypten keinen Raum zu haben. Praktisch unangefochten stellt sich Präsident Abdel Fattah el-Sisi in dieser Woche zur Wiederwahl, an der kaum jemand zweifelt, weil seine Konkurrenten längst aus verschiedenen Gründen unter verschiedensten Vorwänden ausgeschaltet worden oder ausgestiegen sind. Weil der einzig verbliebene Bewerber keine Konkurrenz, ja noch nicht einmal ein Gegner ist, sondern wohl nur dabei helfen soll, den Schein einer freien Wahl zu wahren. Und weil al-Sisi vielen Ägyptern als einziger Garant für Stabilität und Sicherheit gilt. Aber aus der Medizin wissen wir, stabil heißt nicht gesund. Frust am Nil. Welche Wahl hat Ägypten? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Nach dem ersten Tag einer Präsidentschaftswahl, die sich über 3 Tage hinziehen und dementsprechend am Mittwochabend entschieden sein wird. Es ist die 3. Präsidentschaftswahl in Ägypten seit dem Sturz des Diktators Mubarak im Jahre 2011. Die erste Wahl hatte noch Mohamed Morsi gewonnen, der Kandidat der islamistischen Muslimbruderschaft. Er wurde dann nach einem Jahr Amtszeit von Abdel Fattah el-Sisi, dem damaligen Verteidigungsminister und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, gestürzt, mit Hilfe des Militärs. Aus der 2. Präsidentschaftswahl im Jahre 2014 ging dann al-Sisi als Sieger hervor mit knapp 97%. Und er will sich nun im Präsidentenamt bestätigen lassen. Nach einer 4-jährigen Amtszeit, in der sich das politische Klima in Ägypten deutlich verändert hat. Nicht zuletzt viele ägyptische Musiker, so berichtet unsere Korrespondentin Anna Osius, können davon ein Lied singen.
Hast du nicht einmal vom Nil getrunken, singt die ägyptische Starsängerin Shirin in einem ihrer bekanntesten Lieder. Doch dann der Skandal. Als sie bei einem Konzert aufgefordert wird, das Lied anzustimmen, sagt sie lachend, trinkt lieber nicht vom Nil, sonst werdet ihr krank, trinkt lieber Mineralwasser. Was als Scherz gemeint war, hat für Shirin in Ägypten dramatische Folgen. Ein Anwalt reicht Klage ein, Radiosender spielen ihre Lieder nicht mehr, der Musikerverband suspendiert sie. Shirin wird zur Persona non grata und sie ist nicht die Einzige. Die junge Musikerin Shaima wird verurteilt, weil sie in einem Musikvideo lasziv an einer Banane leckt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass sie zur Unzucht anstifte, 2 Jahre Haft. Die beliebte Indie-Pop-Band Masrua Laila darf in Ägypten nicht mehr auftreten, seit auf ihrem letzten Konzert im Herbst eine Regenbogenflagge geschwenkt wurde. Die Veranstaltung wurde daraufhin als homosexuellen Orgie bezeichnet, mehrere Besucher verhaftet.
Das ist wirklich dramatisch momentan, was in Ägypten läuft.
Die Ägypterin Hoda Salah ist Politikwissenschaftlerin in Berlin. Anders als viele Menschen in Ägypten traut sie sich, offen zu sprechen. Sie sagt, der Staat spiele sich als Hüter der Moral auf, um von eigentlichen Problemen abzulenken.
Und die Opfer ist natürlich Menschen, die anders sein wollen, zum Beispiel Homosexuellen oder Künstler.
Vor allem aber bekommen die Bands Probleme, die in ihren Texten politisch sind. So zum Beispiel Kairoki, eine ägyptische Band, die während der Revolution des sogenannten Arabischen Frühlings vor 7 Jahren bekannt wurde. Ihr Lied Horeya, Freiheit, wurde einer der Hymnen der Ohrwürmer der Revolution. Doch seitdem hat sich viel verändert in Ägypten und Kairoki spürt das. Bandleader Amir Eid.
Life moves on, it's ups and downs.
Das Leben geht zwar irgendwie weiter mit seinen Höhen und Tiefen, aber manchmal fällt es einem wirklich schwer. Du bleibst zu Hause, fühlst dich deprimiert. Fast alle in Ägypten sind verstummt. Nur wenige sprechen noch über die Situation im Land. Viele Sänger haben aufgehört, darüber zu singen. Oder sie haben das Land verlassen.
Auch Musikmanager Mahmoud Youssef beobachtet den Druck, unter dem einige Musiker stehen. Das Hauptproblem sei die Zensur, sagt er. Über manche Themen darfst du nicht mehr sprechen. Sexuelle Themen oder Politik dürfen in den Liedern nicht mehr vorkommen. Es geht ausschließlich um den Inhalt.
It's all about content.
Kairoki kann seit Monaten nicht mehr auftreten. Immer wieder werden Konzerte angekündigt und dann kurzfristig ohne Angabe von Gründen abgesagt. Auf Twitter schreibt der Bandleader:
An diejenigen, die denken, dass sie schlau sind und ich den Kürzeren ziehen werde, mit jedem neuen Lied zeigt sich, dass ihr nur eine Gruppe von Provokateuren seid. Wir zahlen den Preis dafür und trotzdem machen wir weiter.
Musikmanager Youssef wünscht sich vor allem eines für Ägypten, eine freie Kulturszene. Freiheit muss in der Kunst beginnen. Wir Ägypter haben nie gelernt, wie man mit Freiheit umgeht. Aber das heißt nicht, dass ich den Menschen die Freiheit nehmen kann. Ich muss ihnen beibringen, damit umzugehen. Und die Kunst ist der beste Weg, den Menschen die Freiheit zu lehren. Das ist meine Philosophie.
Das sagt der ägyptische Musikmanager Mahmoud Youssef nach 4 Jahren Amtszeit des Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, der seit heute zur Wiederwahl steht. Zu denen, die al-Sisis Präsidentschaft im engen Kontakt mit ägyptischen Oppositionellen erlebt haben, gehört auch Joachim Paul. Er hat während dieser Zeit das für Ägypten zuständige Büro der Heinrich-Böll-Stiftung geleitet, der parteinahen Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen. Und er arbeitet jetzt von Berlin aus an Projekten der Stiftung, die sich auf die Lage in Ägypten beziehen. Guten Abend, Herr Paul.
Ja, guten Abend.
Das Büro, das Sie bis letztes Jahr geleitet haben, befindet sich ja nicht in Kairo, sondern in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Heißt das, ein Büro in Kairo zu unterhalten, kommt für Ihre Stiftung zurzeit nicht in Frage?
Ja, genau so ist es. Die Böll-Stiftung hatte nie ein Büro in Ägypten, weil es eben unmöglich ist, für eine politische Stiftung quasi unabhängig zu arbeiten, beziehungsweise das zu machen, was wir normalerweise tun, nämlich Demokratie fördern, tätig sein, Menschenrechte zu unterstützen und allgemein auf eine größere soziale, politische Öffnung hinzuarbeiten. Genau das Gegenteil ist ja in Ägypten der Fall. Deswegen sind die politischen Stiftungen eigentlich fast nicht mehr dort. Es gab auch ein Stiftungsabkommen, oder es gibt ein Stiftungsabkommen, das letztes Jahr abgeschlossen wurde zwischen Deutschland und Ägypten. Das erlegt aber von Ägypten so viele Bedingungen auf, dass es quasi unmöglich ist, dort zu arbeiten. So muss man für jegliche Aktivitäten ein Jahr vorher eine Genehmigung bekommen. Man muss einem sogenannten Mechanismus alles darlegen, was man dort macht. Und der Mechanismus besteht aus Mitarbeitern des Innenministeriums und der Geheimdienste. Also unter solchen Bedingungen kann eine Stiftung und können wir als Heinrich-Böll-Stiftung dort nicht arbeiten.
Welche Möglichkeiten haben Sie denn dann, mehr zu erfahren über das politische Klima in Ägypten?
Wir sind natürlich in Kontakt mit unseren Freunden und Bekannten und unseren Partnern aus der Zivilgesellschaft, aus Menschenrechtsorganisationen, Wir sprechen mit denen, es ist auch nicht immer ganz einfach. Zum Beispiel heute Morgen habe ich gerade mit Mohammed Lutfi, dem Direktor der Organisation Egyptian Commission for Rights and Freedom, eine Menschenrechtsorganisation, gesprochen. Mohammed Lutfi ist einer der wenigen überhaupt, der noch unter seinem Namen Interviews gibt oder über die Menschenrechtslage in Ägypten offen redet. Ich habe mit ihm gesprochen über eine verschlüsselte App, oder also eine App, die Gespräche verschlüsselt und die ägyptische Aktivisten und Menschenrechtler eigentlich benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Das ist sozusagen einer der wenigen Kanäle, in denen man sich noch austauschen kann. Dann gibt es aber auch mittlerweile eine recht große Exilgemeinschaft, zum Beispiel in Tunesien. Dort muss man natürlich, wenn man aus Ägypten kommt, sehr vorsichtig sein, wie viel Kritik man öffentlich an dem Präsidenten al-Sisi und dem politischen Regime überhaupt äußern möchte. Aber auch in Berlin und an anderen Orten gibt es viele Menschen, die dann im Exil sind.
Wir haben gelesen, seitdem al-Sisi die Macht in Ägypten übernommen hat als Präsident, seit dem Jahre 2013, seien rund 60.000 Menschen aus politischen Gründen verhaftet worden in Ägypten und allein im vergangenen Jahr seien mehr als 100 Regimegegner hingerichtet worden. Welche Bevölkerungsgruppen haben denn Regierung, Sicherheitsbehörden und Justiz da besonders im Visier?
Also ich glaube, man kann sagen, dass das Regime jegliche Art von Opposition und Dissens nicht toleriert. Sie hatten ja schon in Ihrem Anfangsbeitrag gesagt, dass die Lage und die Menschenrechtslage wesentlich repressiver sei als noch unter Mubarak. Und das ist mit Sicherheit so. Das Regime selbst hat ja auch nach dem Putsch gegen den gewählten Präsidenten Mohammed Morsi von den Muslimbrüdern eben jene Muslimbrüderschaft als Terrororganisation erklärt und führt auch einen Untergrund, also oder eine militärische Kampagne gegen die bewaffnete Untergrundbewegung des Islamischen Staats im Sinai. Und es ist ausgesprochen schwierig oder zu sehen, wie das Regime gegen Islamischen Staat und terroristische Kräfte vorgeht und das abtrennt von ihrer Unterdrückung der politischen, friedlichen Opposition.
Was meinen Sie mit abtrennen?
Also, dass unter dem Vorwand des sogenannten Kriegs gegen den Terrorismus eben auch die friedliche Opposition mit totaler Repression überzogen wird. Sie haben ja selber gesagt, 50.000 bis 60.000 politisch Gefangene, Meinungsfreiheit ist total eingeschränkt, über 500 Websites sind zum Beispiel abgeschaltet. Dann die totale Überwachung und die Folter auch von Menschen, die aus politischen Gründen mit friedlichen Mitteln gegen das Regime demonstrieren oder sich gegen das Regime aussprechen, gehören zu diesem Arsenal an Repressionsmaßnahmen.
Joachim Paul, bis letztes Jahr Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tunis und damit zuständig für Ägypten. Bis hierher vielen Dank. Wir werden am Ende der Sendung noch einmal Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Frust am Nil. Welche Wahl hat Ägypten? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Vor 6 bis 7 Jahren schienen dem Land am Nil viele Wege offen zu stehen nach dem Sturz des Diktators Hosni Mubarak im Februar 2011. Einige Monate später waren die Ägypter zur Parlamentswahl aufgerufen, die dann am 28. November stattfinden sollte. Zu dieser Zeit beginnt der in diesem Jahr erschienene erste Roman von Omar Robert Hamilton, Filmemacher und Essayist, Sohn einer ägyptischen Schriftstellerin und eines britischen Dichters. Ein Roman mit dem Titel Stadt der Rebellionen.
16. November 2011. Schaut euch das an, sagt Khalil und wendet sich den französischen Dokumentarfilmern zu. Ich liebe dieses Viertel. Die Leute kriegen nichts, aber auch gar nichts vom Staat. Aber schaut's euch an, die Straßen sind sauber, die Häuser gestrichen, überall Pflanzen. Alle können sich sicher fühlen. Die Straßen sind so lang, so gerade und so schmal, dass man das Ende nicht sehen kann. Hohe rote Backsteinmauern neigen sich nach vorne und bilden schattige Straßenschluchten, die kaum breit genug sind, um mein Auto durchzulassen. Ein Tuk-Tuk zuckelt an ihnen vorbei. Khalil nimmt Blickkontakt zu einem alten Mann auf, der vor seinem Laden sitzt und einladend auf zwei leere Stühle deutet. Khalil legt dankend die Hand auf die Brust und fährt fort. Kairo, die Stadt der Zukunft, die neue Metropole voller Pflanzen, die kaskadenartig über die Kanten von mit Sonnenkollektoren bestückten Dächern hinabstürzen, breite Alleen mit weiß getünchten Gebäudefassaden, sorgfältig restaurierte Häuser neben baulichen Innovationen, und alles singt gemeinsam in einem Chor aus Neu und Alt. Bürgerinitiativen werden bald in den verlassenen architektonischen Schätzen der Altstadt ein neues Zuhause finden. Auf dem Fluss wird reger Nahverkehr herrschen. Die schattigen Flächen unter Brücken und Überführungen werden zu gemeinschaftlich genutzten Anlagen erblühen, durch Straßenbahnen verbunden, mit ausgezeichneten Schulen, sauberen Krankenhäusern, gut sortierten Buchhandlungen und allen zugänglichen Parks. Die Revolution hat begonnen. Und Tag für Tag ersetzen die Menschen in dieser Superkolonie aus Zement, die in den Jahrzehnten staatlichen Versagens durch die Intelligenz des Kollektivs zusammengehalten und vor dem Zusammenbruch bewahrt wurde, das Regime durch ihre Energie und Eigeninitiative. Irgendetwas hier, in Kairos Mischung aus Dauerhaftigkeit und Frömmigkeit und Nähe, verbindet die Menschen miteinander. Hier hat Gesellschaft noch einen Wert, denkt er. Hier gibt es noch echte Nachbarschaftlichkeit.
So beschreibt der Filmemacher und Essayist Omar Robert Hamilton die Situation in der ägyptischen Hauptstadt Kairo im Herbst 2011 in seinem Roman »Stadt der Rebellion«. Seitdem sind mehr als 6 Jahre vergangen und das Land ist inzwischen um 2 Präsidenten älter geworden. Auf den gestürzten Muslimbruder Mohamed Morsi folgte der ehemalige Armeechef und heutige Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der sich in diesen Tagen erneut zur Wahl stellt und der es vielen Menschen in Ägypten schwer macht, das Regime durch ihre Energie und Eigeninitiative zu ersetzen, wie es Omar Robert Hamilton gerade formuliert hat. Aus dem heutigen Kairo berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Das Konterfei von Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist dieser Tage in Kairo allgegenwärtig. Auf einigen Wahlkampfplakaten grüßt al-Sisi freundlich lächelnd, auf anderen blickt er entschlossen zum Horizont. Doch über al-Sisi den Mann wissen die Ägypter recht wenig. Sein Privatleben, seine Familie, er hat 1 Tochter und 3 Söhne, sein Privatleben hält der Präsident sorgfältig raus aus dem Scheinwerferlicht der Medien. Das passt zum Image des Machers, das al-Sisi kultiviert. Weniger sprechen, sondern einfach machen.
Ich bin kein Politiker. Ich bin kein Politiker, der nur redet. Das habe ich noch nie gemacht. Wir bauen das Land auf, aber doch nicht mit Gerede. Gott weiß, wie es geschah, dass das Land wieder da ist.
Abdel Fattah al-Sisi, 63, kommt aus einfachen Verhältnissen. Er tritt in die Armee ein, macht seinen Abschluss an der Militärakademie, steigt stetig auf, leitet den Militärgeheimdienst, später als Oberbefehlshaber die gesamten Streitkräfte, wird nach dem Sturz Mubaraks Verteidigungsminister und beendet seine Armeekarriere schließlich als Feldmarschall. Beim Sturz des damaligen Präsidenten Morsi 2012 spielt al-Sisi eine Schlüsselrolle. Das macht ihn bei vielen Ägyptern beliebt. Seine Unterstützer gehen zahlreich auf die Straße. al-Sisi versteht das als Aufforderung, 2014 für das höchste Amt im Staat zu kandidieren und gewinnt die Wahl mit rund 97% der Stimmen. Gerade bei Frauen kam al-Sisi damals gut an. Der Kandidat zollte ihnen im Wahlkampf öffentlich Respekt.
In unserer Gegenwart wird niemand die Ägypter terrorisieren. Lieber wären wir tot, als das zuzulassen. Denn Ritterlichkeit und Männlichkeit bestehen darin, dass niemand Angst haben muss. Vor allem nicht ihr Frauen.
Heute sitzen 6 Frauen in der Regierung, so viele wie noch nie. Wie die meisten Ägypter ist al-Sisi fromm. Gerne zitiert er aus dem Koran. Demonstrativ legte er sich aber mit dem religiösen Establishment an und forderte eine Erneuerung und Modernisierung des Islam. Genauso demonstrativ besuchte er 2015 erstmals eine koptische Weihnachtsmesse. Das hatte vor ihm noch kein Präsident getan.
Im Westen, auch in Deutschland, sehen viele Assisi als Garant für Stabilität. Das verschaffte dem Präsidenten Spielraum. Während seiner ersten Amtszeit regierte er mit immer härterer Hand. Auf Kritik antwortete er manchmal dünnhäutig, so als ein Parlamentsabgeordneter ihn bat, eine geplante Erhöhung der Treibstoffpreise zu verschieben.
Wer bist du denn? Hast du dieses Thema richtig studiert? Was soll das denn? Habt ihr das Thema, über das ihr da redet, studiert? Denkst du, wenn du mir sagst, verschiebe es, willst du, dass sich dieser Staat wieder erhebt? Ich bitte dich.
Worte des jetzigen und wohl auch künftigen ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, der, wie wir gehört haben, kein Politiker, sondern ein Macher sein will und der tatsächlich noch vor seiner ersten Wahl 2014 dadurch ins Amt kam, dass er sich selbst den Weg dafür frei machte, mit Hilfe der Armee, die er damals befehligte. Denn nach dem Sturz des Diktators Mubarak hatte ja zuerst die islamistische Muslimbruderschaft die Macht übernommen. Es war ihr Kandidat Mohamed Morsi, der aus der ersten Präsidentschaftswahl nach Mubarak als Sieger hervorging. Dann aber hatte sich das Blatt sehr schnell gewendet, denn nachdem Morsi und die Muslimbruderschaft den Eindruck genährt hatten, sie würden ihre neu erworbene Macht ausnutzen, kam es zum Sturz des Präsidenten Morsi durch den heutigen Präsidenten al-Sisi, mit der Folge, dass Morsi und viele seiner Mitstreiter mittlerweile im Gefängnis sitzen und die Muslimbruderschaft als Organisation verboten ist. Dr. Stefan Roll, stellvertretender Forschungsgruppenleiter für den Nahen und Mittleren Osten und für Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit den Forschungsgebieten Ägypten, Elitenbildung und politischer Islam. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist denn nach dem Sturz Morsis aus den Mitgliedern der Muslimbruderschaft geworden, die nicht festgenommen wurden?
Ja, das ist sicherlich eine gute Frage. Also viele sind tatsächlich festgenommen worden. Wahrscheinlich mehrere 10.000 sitzen jetzt in ägyptischen Gefängnissen. Einige Tausend konnten das Land verlassen. Es haben insbesondere in der Türkei, auch in Katar, aber vor allem in der Türkei, Muslimbrüder Zuflucht gefunden. Man sagt, dass in Istanbul seit 2013 mehrere Tausend Ägypter sich sozusagen angesiedelt haben. Und von denen dürften auch viele Muslimbrüder oder Muslimbrüder-Sympathisanten sein.
Und innerhalb Ägyptens gibt es da so etwas wie eine Untergrundszene, gespeist aus ehemaligen Mitgliedern der Muslimbruderschaft?
Es gibt gerade unter jungen Muslimbrüdern sicherlich Radikalisierungstendenzen. Das heißt, dass sich junge Muslimbrüder auch terroristischen Vereinigungen angeschlossen haben oder solche gegründet haben. Das sind jetzt nicht notwendigerweise Dschihadisten, wie wir sie etwa auf dem Sinai sehen, sondern das sind kleinere Organisationen, locker organisiert, die hier den gewaltsamen Widerstand gegen staatliche Institutionen, gegen die Polizei, gegen das Militär proben.
Und wodurch unterscheiden die sich von Dschihadisten?
Dschihadisten gehen eher allgemein gegen Ungläubige zum Beispiel vor, natürlich auch gegen den Staat als solchen, aber haben eine deutlich stärker religiöse sozusagen Motivation, hier in den Widerstand zu gehen, während die junge Muslimbrüder, glaube ich, tatsächlich mehr noch politisch motiviert sind, einfach sehen, dass sie keine andere Chance haben, dass sie selber verfolgt werden, sie sehen das selber als Selbstverteidigung, ja, und sie gehen ganz gezielt gegen Polizei und Militär, also gegen staatliche Ziele vor, aber jetzt nicht unbedingt gegen irgendein Hotel mit westlichen Touristen.
Nun muss ja die Muslimbruderschaft in Ägypten über ihre Mitglieder hinaus viele Anhänger in der Bevölkerung gehabt haben, sonst wäre Mohamed Morsi damals nicht zum Präsidenten gewählt worden. Alle diese Menschen sind durch das Verbot der Muslimbruderschaft ihrer Stimme, ihrer politischen Vertretung beraubt worden. Aber es gibt diese Menschen natürlich weiterhin, die der Muslimbruderschaft angehangen haben. Wie haben die sich denn in den letzten 4 Jahren politisch orientiert?
Na, sie konnten sich im Grunde genommen gar nicht mehr politisch in irgendeiner Form organisieren, weil die Muslimbruderschaft eben als Terrororganisation in Ägypten gelabelt wird. Also sie sozusagen den Kopf wirklich in den Sand stecken mussten, sich komplett aus der Politik zurückziehen mussten. Ich gehe auch davon aus, übrigens, dass wir tatsächlich über sehr viele Menschen sprechen. Also von offizieller ägyptischer Seite heißt es häufig so lapidar, na, die haben ja überhaupt keinen Unterstützer mehr und die gibt's ja gar nicht mehr. Ich gehe schon davon aus, dass es in Ägypten mehrere Millionen Muslimbruder-Unterstützer, nicht unbedingt Mitglieder direkt, aber zumindest Unterstützer gibt. Das zeigen die Zahlen der Präsidentschaftswahlen, bei denen Morsi Präsident geworden ist. Ja, und gerade im ersten Wahlgang hat er über 5 Millionen Stimmen auf sich vereinen können. Und da gab es durchaus andere Kandidaten, die man hätte auch wählen können. Also es gibt sicherlich eine durchaus große Masse von Menschen in Ägypten, die der Muslimbruderschaft sympathisch gegenüberstehen, nach wie vor. Ja, und viele von denen dürften sich auch entpolitisiert haben, also lehnen politisches Engagement jetzt komplett ab. versuchen einfach so mit ihrem Leben klarzukommen. Andere haben sich, wie gesagt, eher radikalisiert. Das ist sicherlich der deutlich kleinere Teil. Aber sie sind halt nach wie vor da.
Nun haben wir eben in der Sendung von unserem Korrespondenten Carsten Kühntop in Kairo gehört, dass Präsident al-Sisi einerseits viel dafür tut, sich das Image eines frommen Muslims zu geben, dass er aber andererseits für eine Erneuerung des Islams eintritt, sich dadurch mit dem religiösen Establishment in Ägypten anlegt und dass er sich auch um die christliche Minderheit der Kopten bemüht. Wie erfolgreich kann er mit diesem Kurs langfristig sein in einem Land wie Ägypten, in dem 90% der Bevölkerung Muslime sind und wie Sie sagen, es ja auch noch viele Anhänger der verbotenen Muslimbruderschaft gibt?
Naja, vieles von dem, was Sisi sagt, sind tatsächlich Lippenbekenntnisse. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Und es ist sicherlich richtig, dass viele Kopten sich unter Sisi deutlich wohler fühlen als unter Sisis Vorgänger Mohamed Morsi. Das heißt aber nicht, dass es Sisi bislang gelungen ist, tatsächlich hier auch die staatliche Politik gegenüber den Kopten massiv besser zu machen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und in anderen Bereichen, bei anderen gesellschaftspolitischen Themen, geht Sisi sogar über das hinaus, was Mohamed Morsi gemacht hat in dem einen Jahr, in dem er Präsident war. Also wenn wir etwa an den Umgang mit Homosexuellen denken, da ist das, was wir momentan in Ägypten sehen, tatsächlich sehr rückwärtsgewandt und extremst aggressiv. Also deswegen wäre ich sehr vorsichtig mit dem, was Sisi sagt, wenn er von einer Erneuerung des Islam spricht. Keiner weiß so ganz genau, was er damit eigentlich meint. Aber es ist richtig, dass er sich da mit dem organisierten Klerus durchaus auch anlegt, weil der grundsätzlich der Meinung ist, dass solche Fragen eben nicht in die Politik gehören, sondern dass eben der organisierte Klerus dafür zuständig ist.
Aber als Sisi könnte, so verstehe ich Sie richtig, durchaus als, ich sag mal, Integrationsfigur taugen, was die verschiedenen muslimischen Strömungen im Land angeht?
Ich glaube nicht, weil tatsächlich durch die Machtübernahme und das, was danach passierte, dermaßen viel, wenn man so will, Porzellan zerschlagen wurde, sehr, sehr viel Blut geflossen ist, dass also gerade die Anhänger der Muslimbruderschaft in Sisi in keinster Weise jemanden sehen, mit dem sie in irgendeiner Form sich arrangieren können. Ja, also Sisi ist einfach, was die Repression angeht und auch die Menschenrechtsverletzung, deutlich über das hinausgegangen, was wir unter Mubarak gesehen haben. Und deswegen wird er tatsächlich absolut als Feind gesehen von den sympathisanten Mitgliedern der Muslimbruderschaft. Er wird als wenig glaubwürdig gesehen, auch in weiten Teilen des salafistischen Spektrums, was nicht notwendigerweise zur Muslimbruderschaft dazu zu rechnen ist. Und eben auch bei vielen anderen zivilgesellschaftlichen, liberalen, westlich orientierten Akteuren in Ägypten.
Über alles Politische und Religiöse hinaus hat die Muslimbruderschaft auch schon unter Mubarak soziale Aufgaben wahrgenommen. Gerade was das angeht, war sie sehr gut vernetzt im ganzen Land. Nach dem Verbot der Muslimbruderschaft wird in diesem ganz speziellen sozialen Netz ein Loch entstanden sein. Hat irgendjemand in Ägypten diese Lücke in den letzten 4 Jahren füllen können?
Also wir sehen seit 2013 sicherlich, dass das Militär in allen gesellschaftlichen Bereichen versucht zu expandieren, auch in diesem sozialen Bereich, den Sie beschreiben. Viele Einrichtungen der Muslimbruderschaft wurden konfisziert, geschlossen. Zum Teil sind da wirklich Lücken entstanden, völlig richtig. Ich glaube, was so die dezentrale Versorgung der Bevölkerung angeht, da haben sehr viele Ägypter in der Vergangenheit durchaus von den Strukturen der Muslimbruderschaft, von den karitativen Strukturen, die durch die Muslimbruderschaft getragen wurden, profitiert. Da wurde einiges einfach dicht gemacht, anderes wurde einfach durch andere staatliche Akteure übernommen.
Dr. Stefan Roll, stellvertretender Forschungsgruppenleiter für den Nahen und Mittleren Osten und für Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Gehen wir an dieser Stelle noch einmal rund 6,5 Jahre zurück in den Herbst des Jahres 2011, als Abdel Fattah al-Sisi noch kein Präsident war, ja noch nicht einmal sein Vorgänger Mohamed Morsi dieses Amt angetreten hatte. In dieser Zeit spielt der Roman Stadt der Rebellion von Omar Robert Hamilton. Der Diktator Mubarak war gestürzt und die politische Zukunft Ägyptens stand in den Sternen. Oder müsste man eher sagen, sie stand unter keinem guten Stern? Die Hauptfigur des Romans, der Aktivist Khalil, scheint es so zu sehen.
22. November 2011, 4.59 Uhr. Wie viele haben wir bis jetzt verloren? Was macht das mit uns? Wie oft haben wir die Leute gewarnt? Du hättest mehr tun müssen. Es gibt immer irgendetwas. Nichts steht fest. Nicht bis zum Tod. Wir hätten das hier verhindern können. Wir hätten mehr Widerstand leisten müssen. Früher. Was, wenn wir den Platz nicht verlassen hätten, als Mubarak zurücktrat? Wenn 5 Minuten anders verlaufen wären, wenn auch nur ein Wort anders ausgesprochen worden wäre. Wir hätten uns anders verhalten müssen, weil ihr nur eines versteht. Ihr mit euren Lastern voller unterernährter Männer, die ihr irgendwo auf dem Land eingesammelt habt, damit sie in fremden Städten Steine auf ihre eigenen Leute werfen und als Kanonenfutter vor den Offizieren mit ihren Gewehren und ihren Schutzmonturen stehen. Ist das alles, was ihr habt? An diesem elenden bisschen Macht wollt ihr euch festklammern? An eurer Sklavenarmee aus Zwangsrekruten, die in euren Fabriken und auf euren Feldern schuften? An eurer Pasta und euren Klimaanlagen, an euren Herrenclubs mit den lachsrosa Wänden? Dafür führt ihr Krieg gegen euer eigenes Volk?
Frust am Nil. Welche Wahl hat Ägypten? Der Tag in HR2 Kultur. Am Nil liegt auch die ägyptische Hauptstadt Kairo, aber mehr noch als der Nil scheint sie immer mehr über die Ufer zu treten. Sie quillt über von Menschen, Autos und Gebäuden. Und deshalb soll weiter östlich zwischen Kairo, dem Suezkanal und dem Roten Meer eine neue Hauptstadt entstehen. Und von den vielen gigantischen Bauprojekten, mit denen Präsident al-Sisi offenbar seinen pharaonischen Vorläufern nacheifern will, dürfte diese Megacity das ehrgeizigste sein. Unser Korrespondent Björn Blaschke war vor kurzem auf der Baustelle.
Staubige Ödnis, sanfte Hügel. Irgendwo neben der gut 100 Kilometer langen Autobahn, die Kairo mit dem Roten Meer verbindet. Der Zugang wirkt wie getarnt, unspektakulär. Eine Hütte mit einem Wächter davor. Er winkt freundlich, als die zwei Autos vorbeirollen. Bekannte steuern sie, PR-Mitarbeiter von Akut, der Firma, die die neue Hauptstadt entwickelt. Hinter der Hütte geht's durch einen Tunnel und schon liegt sie vor einem, eine der größten Baustellen der Welt. Ahmed El-Hilali, ein PR-Mitarbeiter von Akut, fährt mit seinen Besuchern zum gigantischen Rohbau einer Moschee und ein paar Kilometer weiter zu den Grundmauern einer Kathedrale. Christen machen immerhin 10% der 100 Millionen Ägypter aus. Die Kathedrale wird entsprechend groß, sagt Hilali, dreistöckig. In der ersten Etage, so Hilali, sollen 2500 Gläubige Platz finden. In der zweiten und dritten darüber noch einmal 10.000. Die vergangene Ostermesse feierte der koptische Papst hier schon. Präsident Abdel Fattah al-Sisi war dabei. Dann geht's vorbei am neuen Kongresszentrum und einem Hotel zum künftigen Regierungsviertel. Mitte des kommenden Jahres sollen die Ministerien, der Präsidentenpalast und das Parlament bezugsfertig sein. Das sei denn auch der Beginn der Endphase des ersten Bauabschnittes. Zwei weitere folgen. Ein Wirtschafts- und Bankenviertel soll in der neuen Hauptstadt sein Zuhause finden. Eine Oper, Kinos und Theater, Restaurants und Boutiquen, Botschaften und ägyptische Behörden, Schulen und Universitäten. Wie wird all das bezahlt? Es ist ein typisch ägyptisches Finanzierungsmodell. Land wird vom Staat an Investoren verkauft. Die machen ihre Pläne, zum Beispiel für Villenanlagen oder Wohnhäuser, und verkaufen ihre Ideen. Erst dann wird gebaut. Bisher sind es ausschließlich ägyptische Unternehmer, die in das Projekt investiert haben. Ihre Firmenlogos prangen vor Baustellen. Internationale Firmen zeigten sich interessiert, so Ahmed El-Hilali, besonders chinesische. Aber bisher sei nichts unter Dach und Fach.
There's no confirmed deal about something.
Fast bezugsfertig die erste Siedlung mit 35.000 Wohnungen. Badezimmer, Küchen, alles sieht schlicht, aber gut aus. Und auch das soll erst der Anfang sein. 6,5 Millionen Menschen werden in der neuen Hauptstadt Ägyptens planmäßig eines Tages arbeiten und leben. In 20 Wohngebieten und 20 freistehenden Hochhäusern, eines davon der höchste Wolkenkratzer Afrikas. Die Arbeiter zeigen sich stolz auf das, was sie schon geschafft haben, sagen, dass sie sich wünschen, hier selbst einziehen zu können. Ob sich die Arbeiter das leisten können werden? Es sind Wohnungen vom Staat gebaut, zur Vermietung und zum Verkauf. Preise noch nicht festgesetzt. Vermutlich werden sie zu hoch sein für einfache Arbeiter. Die Bezahlung hier aber gut finden, wie auch die Arbeitsbedingungen. Die neue Hauptstadt, ein Großprojekt des ägyptischen Präsidenten, eines von mehreren. Eine Gigapolis von Sisi für sein Volk und für Sisi. Genannt der einst vielleicht Sisi-Stadt? Akut-Mitarbeiter Ahmed El-Hilali sagt, ein Name werde gesucht. Aber dem Namen Sisi-Stadt würde der Präsident nicht zustimmen. Dafür sei Sisi zu demütig.
Very humble. And he don't like something like this. He don't like calling something on his name or something like this. He don't like this.
Eine neue Mega-Hauptstadt für Ägypten, weil die jetzige Hauptstadt Kairo aus allen Nähten platzt. Auch das eine Folge des Bevölkerungswachstums, das aber nicht nur in Kairo festzustellen ist, sondern im ganzen Land. Mareike Enghusen berichtet als freie Journalistin für deutschsprachige Magazine und Tageszeitungen seit 4 Jahren aus dem Nahen Osten und aus Ägypten. Guten Abend, Frau Enghusen.
Schönen guten Abend.
Innerhalb der letzten 3 bis 4 Jahrzehnte hat sich die Zahl der Menschen, die in Ägypten wohnen, verdoppelt. Eine derartige Bevölkerungszunahme ist eine Herausforderung. Wahrscheinlich wäre das in jedem Land so. Wenn es aber, wie wir gehört haben, in Ägypten so viele Bauprojekte gibt, wenn Präsident al-Sisi außerdem eine Reihe von Wirtschaftsreformen in Gang gesetzt hat, dann könnte man meinen, all das kurbelt Ägyptens Wirtschaft an. Und davon könnten dann auch große Teile der ägyptischen Bevölkerung profitieren. Kann diese Rechnung aufgehen?
Ja, das ist natürlich die große Hoffnung. Und tatsächlich hat auch der Internationale Währungsfonds, der mit der ägyptischen Regierung kooperiert, Ägypten ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt Anfang des Jahres, hat die Reformen gelobt, die bisher angestoßen wurden. Das Wachstum erholt sich allmählich, Touristen kommen langsam zurück. Also es sieht erstmal nicht so schlecht aus. Allerdings ist die große Frage, ob dieses Wachstum ausreicht und auch nachhaltig genug ist, um die vielen, vielen jungen Menschen, die in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt drängen werden, aufzufangen.
Nun kann man ja in der Regel nicht pauschal sagen, wie es der Bevölkerung eines Landes geht, aber nach Ihrem Eindruck, wie gut bzw. wie schlecht geht es großen Teilen der ägyptischen Bevölkerung?
Also die Stimmung ist nicht besonders gut im Moment. Das war sie natürlich auch vor der Revolution 2011 schon nicht. Also die Revolution 2011 ist ja auch in großem Maße da deswegen entstanden, weil die Menschen frustriert waren wirtschaftlich, weil sie keine Jobs gefunden haben. Ein wichtiger Slogan damals lautete Brot, Freiheit, soziale Gerechtigkeit, also auch in dieser Reihenfolge. Allerdings hat sich gerade die wirtschaftliche Lage seitdem noch verschlechtert. Und gerade bei den jüngeren Menschen zeigt sich das ganz stark. Also ungefähr ein Drittel der jungen Ägypter von 15 bis 24 Jahren findet keinen Job. Und das ist gerade für junge Männer sehr, sehr schwierig in Ägypten, weil daran natürlich auch sehr viel Prestige hängt, Selbstwertgefühl. Wenn man heiraten möchte, dann muss man in der Regel einen Job vorweisen können. Die Erwartungshaltung ist gerade in konservativen Familien, traditionellen Familien, dass man eine Wohnung bereitstellen kann für die zukünftige Familie. Und das wird eben alles aufgehalten, wenn diese jungen Menschen keinen Job haben. Und das führt zu sehr viel Frustrationspotenzial.
Präsident al-Sisi scheint das Problem immerhin auch erkannt zu haben. Er hat das Bevölkerungswachstum als eine Herausforderung bezeichnet. Er sieht in der Armut eine mögliche Quelle von Terror, weil sich Menschen ohne Perspektiven radikalisieren könnten. Aber was unternehmen er und seine Regierung gegen die Armut in Ägypten?
Die Regierung hat das Problem auf jeden Fall erkannt und sehr dramatisch auch benannt. Also der Präsident spricht sogar davon, das Bevölkerungswachstum sei ähnlich gefährlich wie Terrorismus. Und die Regierung tut auch was. Also abgesehen von den Wirtschaftsreformen auf der einen Seite versucht sie sehr stark, das Bevölkerungswachstum zu drosseln. Sie hat im letzten Jahr im Sommer eine große Medienkampagne angestoßen. Der Titel war 2 sind genug, also 2 Kinder sind genug. In dem Rahmen wurden Verhütungsmittel sehr stark subventioniert. Es gibt inzwischen 6.000 Kliniken ungefähr für Familienplanung im ganzen Land, die kostenlos Untersuchungen anbieten, für Frauen Beratung anbieten. Es wird insgesamt das Thema sehr viel besprochen in der Öffentlichkeit. Allerdings, so derzeit ist das Bevölkerungswachstum noch oder die Fruchtbarkeitsrate noch stark, noch weit davon entfernt, von dem ausgegebenen Ziel. Also im Moment sind es 3,5 Kinder pro Frau. Und auch wenn ab morgen utopischerweise jedes ägyptische Paar beschließen würde, nur noch 2 Kinder zu bekommen, dann würde die Bevölkerung dennoch erstmal weiter wachsen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, weil ja die junge Generation zahlenmäßig größer ist als ihre Elterngeneration.
Stößt denn diese Zwei-Kinder-Politik der Regierung möglicherweise auch an Grenzen, weil eben Ägypten, ja, weil 90% der ägyptischen Bevölkerung muslimisch sind und da vielleicht andere Vorstellungen noch herrschen, religiös bedingte Vorstellungen, die einer solchen Familienplanung entgegenstehen?
Ich habe auch mit Experten in Familienplanungszentren gesprochen, die sagen, das betrifft sowohl die muslimische als auch die christliche Bevölkerung. Also es geht eher danach, wie konservativ, wie traditionell jemand ist und wo er lebt. Also insgesamt sind die Familien sehr viel größer im ländlichen Raum. der insgesamt auch ärmer ist natürlich, in dem der Bildungsstandard insgesamt wesentlich niedriger ist. Und wo auch Kinder häufig schon als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Also für eine Familie, die in Armut lebt, die im ländlichen Raum lebt, die vielleicht von Landwirtschaft sich ernährt, ist halt jedes Kind auch erstmal eine zusätzliche Arbeitskraft. Und dazu kommen so sehr tief sitzende kulturelle Einstellungen, dass zumindest in konservativen Familien das oft auch immer noch als sehr prestigeträchtig gilt, viele Kinder zu haben. Der Familienname wird weitergetragen. Man möchte gerne Söhne haben, vor allem, die den Namen weitertragen. Also es spielt sicherlich eine Rolle.
Stichwort Bildung. Wäre das möglicherweise ein Weg, den die Regierung stärker beschreiten könnte, als sie das bisher getan hat? Denn mehr Bildung ermöglicht ja vielleicht, dass selbst wenn eine Bevölkerung wächst, die dann auch gut untergebracht werden kann in einer Wirtschaft, die ja durchaus entwicklungsfähig ist und die ja Arbeitskräfte braucht, aber eben gut qualifizierte Arbeitskräfte. Ist da vielleicht der Schlüssel, den die Regierung bisher noch nicht genügend eingesetzt hat?
Insbesondere öffentliche Schulen sind stark überfordert von dem großen Anrang der wachsenden Schülergeneration. Die schneiden im internationalen Vergleich sehr schlecht ab. Die Analphabetenrate in Ägypten ist auch immer noch sehr hoch. Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung kann nicht lesen und schreiben, insbesondere bei Frauen. Und klar, also je besser natürlich die junge Generation ausgebildet ist, desto leichter wird sie sich später auf dem Arbeitsmarkt behaupten können und die Wirtschaft zusätzlich beleben können.
Solange das aber noch nicht der Fall ist, Frau Enghusen, könnte man sich ja vorstellen, dass viele dieser Menschen, die eben keine Perspektive haben in Ägypten offenbar, dass die sich irgendwann entschließen, das Land zu verlassen, weil ja im verschiedenen Sinne des Wortes kein Platz dort für sie zu sein scheint. Rechnen Sie damit, dass es da zu einer großen Auswanderungswelle kommt über kurz oder lang?
Der Wunsch ist auf jeden Fall schon da, unter jungen Menschen vor allem. Die Frage ist, wie einfach es dann immer ist, auszuwandern, also insbesondere in den Westen, was natürlich das erklärte Traumziel ist der meisten jungen Leute. Ich habe viele junge Menschen getroffen, die Deutsch lernen. Man kann davon ausgehen, also wenn sich die Wirtschaftslage nicht drastisch verbessert und so sehr verbessert, dass sie eben auch die jungen Menschen, die da jedes Jahr auf dem Arbeitsmarkt strömen, also ungefähr 700.000 neue Jobs müssen jedes Jahr entstehen, dann kann man davon ausgehen, dass natürlich auch der Migrationsdruck steigt.
Würde die Regierung das denn zulassen, dass so viele Menschen weggehen? Würde sie sagen, da ist ein Großteil unserer Probleme mit gelöst, wenn die alle das Land verlassen? Oder hat die Regierung dann vielleicht doch im Hinterkopf, wir haben der EU ja zugesagt, dass von Ägypten aus möglichst keine Migration nach Europa stattfinden wird?
Also es leben jetzt schon ungefähr 10 Millionen Ägypter im Ausland und die überweisen ja regelmäßig Geld nach Hause an ihre Familien. Und es macht tatsächlich auch einen ziemlich großen Anteil der Einnahmen aus insgesamt, die aus dem Ausland ins Land fließen. Das heißt, es ist wirtschaftlich eigentlich nicht schlecht für Ägypten, wenn gerade besser ausgebildete, besser verdienende Menschen im Ausland sind. Aber klar, also gleichzeitig braucht das Land natürlich auch gute Köpfe, um eigene Firmen aufzubauen, bessere Firmen aufzubauen. Muss man sehen, wie die Regierung damit umgehen wird.
Mareike Enghusen, seit 4 Jahren freie Nahostkorrespondentin für deutschsprachige Magazine und Tageszeitungen. Vielen Dank. Frust am Nil. Welche Wahl hat Ägypten? Das fragt heute der Tag in HR2 Kultur. Und das haben sich wohl auch im Herbst 2011 immer mehr Menschen zu fragen begonnen, die damals für Demokratie in Ägypten demonstrierten und dabei trotz anfänglicher Erfolge immer mehr an Grenzen stießen. So schildert es uns der Filmemacher Omar Robert Hamilton in seinem Roman Stadt der Rebellion. Und was wir jetzt aus diesem Roman hören, das ereignet sich wenige Tage vor der ägyptischen Parlamentswahl 2011, der ersten nach dem Sturz des Diktators Mubarak.
24. November 2011, 6.47 Uhr. Bei Anbruch der Dämmerung kommen sie mit einem Kran und Lastwagen. Soldaten drängen die Menge die Mohammed Mahmoud Street hinunter, weg vom Innenministerium. Der Kran lässt Betonblöcke auf die Straße fallen. Block für Block wird eine Mauer errichtet. Ärzte der Muslimbruderschaft in weißen Kitteln, die Bärte gestutzt, klettern auf die Mauer. Einer steht Hand in Hand mit einem General und ruft der Menge durch ein Megafon zu.
Geht zurück auf den Platz! Die Revolution findet auf dem Platz statt! Die Armee hat diese Mauer zu eurer eigenen Sicherheit errichtet. Auf dem Tahrir könnt ihr gefahrlos protestieren. Geht zurück auf den Platz! Die Revolution findet auf dem Platz statt! Die Revolution findet auf dem Platz statt!
Ein paar Leute trotten zum Tahrir zurück. Eine Stimme ruft:
Was soll das heißen auf dem Platz? Was für eine bescheuerte Revolution findet denn auf einem Platz statt, ihr Arschlöcher? Verzieht euch, ihr Verräter, brüllt ein anderer Mann. Das hier ist eine Sache zwischen uns und der Polizei. Die Revolution findet auf dem Platz statt. Protestiert gefahrlos und demokratisch auf dem Platz.
Eine Reihe von Muslimbrüdern stellt sich vor der neuen Mauer auf. Sie halten lange Stahlstangen vor sich und fangen an, die Menge weg von der Mauer und zurück zum Platz zu drängen. Man konnte es kommen sehen. Seit Mubaraks Sturz hat die Muslimbruderschaft die Armee umworben. Im Grunde genommen haben alle die Armee umworben. Aber die Muslimbruderschaft muss ihnen das beste Angebot gemacht haben. Die Armee verschwindet mitsamt ihren Privilegien wieder hinten in den Kulissen, während die Muslimbruderschaft die Wahlen gewinnt. So einfach ist das. Die beiden müssen sich nicht bekriegen. Es soll bloß nicht so aussehen, als würde die Armee regieren. Der eine sorgt für den anderen.
Ein Auszug aus dem Roman »Stadt der Rebellion« von Omar Robert Hamilton. Zurück in die reale Gegenwart der ägyptischen Präsidentschaftswahl. Die hat heute begonnen, übermorgen soll sie beendet sein und es ist so gut wie sicher, dass der amtierende Präsident und ehemalige Armeechef Abdel Fattah al-Sisi sie für sich entscheiden wird. Er ist heute der eine, der für sich in Anspruch nimmt, für alle anderen zu sorgen und der bei vielen Menschen sehr wohl den Eindruck erweckt, als würde in Ägypten die Armee regieren. Dass der Präsident so siegessicher sein kann, liegt daran, dass sein einzig verbliebener Gegenkandidat tatsächlich sein Gegenkandidat ist. Denn dass der Ingenieur Musa Mustafa Musa, eigentlich ein Anhänger al-Sisis, bei der Präsidentschaftswahl antritt, das verdankt er letztlich nur dem Wunsch des Präsidenten, nicht der einzige Kandidat zu sein. Unser Korrespondent Björn Blaschke hat sich den Herausforderer näher angeschaut.
Der Auftritt war etwas seltsam. Er wünscht dem Staatsoberhaupt Abdel Fattah al-Sisi einen haushohen Sieg. Es liebe Ägypten dreimal hoch. Das Pikante, Musa Mustafa Musa ist der Einzige, der sich bei der Präsidentschaftswahl als Gegenkandidat zu Amtsinhaber al-Sisi präsentiert. Al-Sisi, dessen Sieg ohnehin als sicher gilt. Gegenkandidat wünscht Kandidat einen haushohen Sieg? Auch das hat dazu beigetragen, dass Musa als Marionette von Präsident al-Sisi bezeichnet wird, als Zählkandidat oder als Alibi-Gegner. Ein Besuch bei Musa Mustafa Musa soll klärende Worte bringen. Untergebracht in einer großen Altbauwohnung in der Stadtmitte von Kairo ist das Büro von Musas Radpartei zur Wahlkampfzentrale umfunktioniert. Statt Parteiflaggen nun Wahlkampfposter, auf denen der Mann mit dem runden Gesicht und der Goldrandbrille freundlich lächelt. Allzu viel ist nicht los an diesem Abend. Musas Anhängerschaft ist offenbar eher klein. Journalistenglück. Musa findet umso mehr Zeit für Reporter, die auf gut Glück nach einem Interview fragen.
Fine, thank you.
Also, warum tritt ein erklärter Anhänger des Präsidenten als dessen Gegenkandidat bei einer Wahl an?
Wir haben gesehen, dass Ahmed Shafiq aus dem Rennen war, wie auch die anderen möglichen Gegenkandidaten zu Präsident al-Sisi. Alle waren raus aus verschiedenen Gründen. Die Wahl drohte zu einem Referendum zu werden. Aber meine Partei hatte ein ausgearbeitetes Wahlprogramm parat, sodass wir mit einer Kandidatur zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Erstens machen wir unser Programm bekannt. Und zweitens nehmen wir all denen den Wind aus den Segeln, die zu einem Wahlboykott aufgerufen haben, weil al-Sisi als einziger Kandidat bereitstand. Ich habe mir Sorgen um mein Land gemacht.
Politisch stehe er auf derselben Seite wie der Präsident. Aber er, der 65-jährige Musa, habe ein eigenes Wirtschaftsprogramm, das er auch bei der Wahl vertrete. Außerdem will er gegen Korruption bei der Polizei vorgehen und das Militär, das in Ägypten zum Beispiel durch eigene Fabriken auch eine Wirtschaftsmacht ist, mittelfristig wieder zu seiner ureigenen Aufgabe zurückbringen, der Landesverteidigung. Eine interessante Position, zumal für das Militär. Und man weiß nicht, wie Präsident Abdel Fattah al-Sisi Musas Haltung sieht. Immerhin ging al-Sisi ja auch aus den Streitkräften hervor. Ist Musa Mustafa Musa doch mehr als ein Zählkandidat, eine Marionette, ein Alibi-Gegner für al-Sisi? Baut er, der studierte Architekt, vielleicht an seiner weiteren Karriere? Für das Jahr 2022 will Musa in 4 Jahren erneut kandidieren, wenn Präsident al-Sisi laut jetziger Verfassung nach einer zweiten nicht mehr zu einer dritten Amtszeit antreten darf?
Wenn Gott mir die Gesundheit schenkt, werde ich wieder bereitstehen. Ich habe jetzt eine Grundlage geschaffen. Das bedeutet Stärke für die Zukunft. Und wir als Partei denken nicht eigennützig.
Das sagt der ägyptische Präsidentschaftskandidat Musa Mustafa Musa. Er ist der einzige Herausforderer des amtierenden Präsidenten al-Sisi, aber eine wirkliche Herausforderung für ihn ist er wohl nicht. Wir sind immer noch verbunden mit Joachim Paul, der bis vor einem Jahr das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tunis geleitet hat und damit für Ägypten zuständig war. Jetzt bereitet er von Berlin aus Projekte der Stiftung vor, die sich auf Ägypten beziehen. Herr Paul, dass Musa Mustafa Musa, ein Anhänger des amtierenden Präsidenten, nunmehr sein einziger Gegenkandidat ist, das liegt, wie wir gerade nochmal gehört haben, daran, dass alle anderen Mitbewerber schon vorher aus dem Rennen ausgeschieden oder rausgeworfen worden sind, mit Druck, mit juristischen Verfahren, mit bürokratischen Hürden. Hatte denn al-Sisi, der doch das Land so sehr im Griff hat, wie wir zu Anfang der Sendung von Ihnen gehört haben, tatsächlich Grund, diese Gegner zu fürchten?
Ja, das ist die große Frage, warum al-Sisi jetzt so reagiert hat. Also zunächst wurde ja Ahmed Shafiq, das war der Herausforderer von Mohamed Morsi in den Präsidentschaftswahlen von 2012, in einem Hotel für 4 Wochen festgehalten, nachdem er erklärt hat, er würde seine Kandidatur einreichen. Nach diesen 4 Wochen hat er dann verlautbaren lassen, dass er vielleicht doch nicht so geeignet sei, um anzutreten. Dann
Shafiq ist ein Armeeangehöriger, ein ehemaliger, genau wie al-Sisi. Liegt darin vielleicht das Problem, dass al-Sisi sozusagen aus seiner eigenen Hausmacht, aus seinem eigenen Apparat heraus Konkurrenz gedroht hätte, wenn denn diese Kandidaten alle angetreten wären?
Ja, das wird von vielen wohl so gesehen. Und richtig, Shafiq kommt aus dem Militär und war der Chef der Luftwaffe. Und vielleicht ein noch bekannterer oder möglicherweise potenziell noch stärkerer Gegenkandidat wäre Sami Anan gewesen, der ebenfalls aus dem Militär, aus der Mubarak-Zeit kommt und Stabschef des Militärs war. Sami Anan, nachdem er in einer Videobotschaft im Januar erklärt hätte, er würde auch kandidieren wollen, wurde verhaftet und ist bis jetzt noch in Militärhaft. Sein Kampagnenleiter, Hisham Genena, der bis 2016 Leiter der Antikorruptionsbehörde in Ägypten war und damals entlassen wurde, nachdem er die Regierung wegen Korruption kritisiert hatte, wurde überfallen. Kurz nach Anans Verhaftung übel zugerichtet und ist auch in der Videobotschaft erschienen mit schweren Verletzungen im Gesicht. Der wurde ebenfalls verhaftet. Also da sind die Sicherheitskräfte schon mit ganz anderen Mitteln vorgegangen gegen 2 Kandidaten aus dem alten Militärestablishment.
Kann man daraus schließen, Herr Paul, dass da ein Präsident, der ja scheinbar unangefochten ist, dann doch Grund hat, seine Machtbasis zu verteidigen? Ist diese Machtbasis womöglich gar nicht so groß, wie man annehmen könnte?
Das ist wirklich von außen sehr schwierig zu beurteilen. Und ich glaube, man kann da nur spekulieren. Aber bemerkenswert ist doch erstmal, dass das geschehen ist, obwohl alle davon ausgehen und es, glaube ich, auch ganz klar ist, dass Sisi ein absoluter Herrscher ist und dass seine Machtposition eigentlich direkt so nicht gefährdet ist. Aber er hat so reagiert. Es gab auch Berichte, dass Offiziere entlassen wurden, besonders in mittleren Rängen, dass es eine gewisse Unzufriedenheit im Apparat, also im Militärapparat gibt. Zuvor, das war auch im Januar, wurde der Geheimdienstchef, eigentlich ein enger Sisi-Vertrauter, Khaled Fawzi, entlassen. Möglicherweise, weil er es nicht geschafft hat, eben jene Anan und Shafiq davon zu überzeugen, nicht zu kandidieren. Und noch Ende letzten Jahres wurde ebenfalls der Stabschef General Mahmoud Hegazi entlassen, der sogar noch mit Sisi verschwägert ist. Also das ist eine Kritik in dem Militär an der sehr isolierten Position von al-Sisi gibt, so wie er das Land quasi regiert. Das, glaube ich, wird dadurch klar. Aber ob man daraus schließen kann, dass es wirklich im Militär eine Opposition gegen ihn gibt, das Ist schwer zu sagen.
Es vermuten ja viele, dass er, wenn er die Wahl gewonnen haben wird, diese zweite Amtszeit dazu nutzen wird, die Amtszeitbegrenzung auf 8 Jahre, die es eben bisher gibt, aufzuheben. Wenn ihm das gelingen sollte, würde dann kein Weg mehr sozusagen zurückführen? Wäre dann nur noch eine Revolution möglich, um ihn zu stürzen?
Genau, also das darüber wird ja viel spekuliert, dass diese Wahl eigentlich, jeder weiß, dass Sisi gewinnt, jeder weiß, dass das keine Wahl ist und dass es eigentlich keine weitere politische Bedeutung hat jetzt. Aber was passiert nach diesen 2 Amtsjahren? In Ihrem vorherigen Beitrag wurde ja gemutmaßt, dass möglicherweise der jetzige Scheingegenkandidat dann antreten wolle. Aber mir scheint auch, dass es doch wahrscheinlicher ist, dass es auf eine Verfassungsänderung hinauslaufen wird. Im Sommer letzten Jahres hatte schon der Parlamentspräsident das mal angeregt, dass man das ja machen könne, nämlich diese Begrenzung auf 2 Amtszeiten aufzuheben. Und ich glaube, dass das sehr viel Unmut nicht nur in der Armee, sondern überhaupt in ganz Ägypten hervorrufen würde. Denn was noch geblieben ist, sozusagen von 2011, ist eben, dass der Präsident nicht wie Mubarak jahrzehntelang im Amt bleiben kann, sondern dass es dann nach 2 Amtszeiten wenigstens eine Veränderung geben müsste, dass neue Leute quasi an die Spitze der Regierung und des Staates kommen. Wenn das in Frage gestellt wird, glaube ich, wird es ziemlich viel Unmut darüber geben.
Joachim Paul, Büroleiter bei der Heinrich-Böll-Stiftung, bis vor einem Jahr noch in Tunis für Ägypten zuständig. Jetzt bereitet er Projekte für Ägypten vor im Auftrag der Stiftung. Haben Sie vielen Dank, Herr Paul. Frust am Nil, welche Wahl hat Ägypten? Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören auf hr2.de im Podcast und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.